Hier ist Ihr buntes Hörlokal, da hören Sie ganz und gar lokal. Ihr Platz im schönen Hörlokal.
Herzlich willkommen zum Podcast Hörlokal, Unterhaltung aus dem Nassauer Land. Haben Sie schon die ersten Kraniche gen Heimat fliegen sehen? Ein gutes Zeichen, dass der Winter sich so ganz langsam verabschiedet. Wie er aus naturkundlicher Sicht so war, wie sich das Klima und damit auch Flora und Fauna verändert, das weiß heute Manfred Braun für uns. Viel Spaß! Es ist Februar, der Winter, der verabschiedet sich so ganz langsam, obwohl es heute Morgen noch ordentlich frostig ist hier im Nassauer Land. Und wir wollen gemeinsam mit Manfred Braun, unserem allerliebsten Naturkundler, erkunden, wie der Winter denn eigentlich so war hier bei uns. Herzlich willkommen, Herr Braun. Ja,
schönen guten Morgen.
Herr Braun, Sie erzählten mir vor einigen Tagen, dass Ihre Frau vor einiger Zeit schon die ersten Kraniche tatsächlich hat gen Heimat ziehen sehen, ein wenig früh. Sagten Sie, sei das. Genau darum soll es heute gehen. Wie würden Sie denn den Winter 2024, 2025 bei uns charakterisieren? War der typisch für die Region? War er eher außergewöhnlich? Wie beschreiben Sie das?
Ich fange mal an mit den Niederschlägen, die wir hatten. Die waren gemessen hier im Garten in Nassau. Im Januar lagen die bei 84 Milliliter, habe ich heute noch zusammengezählt. Dezember war ein bisschen weniger und November auch noch mal weniger. Zählt man diese drei Wintermonate, kommt noch der Februar zusammen, dann sind wir bei 195 Milliliter. Das ist überdurchschnittlich, okay. Vor allem durch den Januar. Schaut man auf die Temperaturen, dann habe ich also auch da mal nachgeguckt. Ich messe jeden Tag Minimum und Maximum. Dann war der kälteste Tag dieses Winters am 14.01., also 14. Januar, mit minus 7,9 Grad Celsius gemessen in Berg Nassau. Das ist also auf den ersten Blick gewaltig. 7,9 hatten wir schon so nicht jeden Tag. Aber wenn man sich die gesamten drei Monate, die jetzt gelaufen sind, anschaut, dann ist es dann auch mit 16 Grad sehr mild gewesen an einem Tag im Januar. Und durchschnittlich wenig Frost, Temperaturen so zwischen 6 und 8 Grad bei Tag. Und ich erinnere mich an einmal Schnee beseitigen vom Bürgersteig in diesem Winter. Da hat es mal geschneit, kräftig. Summa summarum würde ich sagen, wie auch in den letzten Jahren, zumindest meteorologisch, ein milder Winter. Auch wenn wir heute Morgen ein bisschen Frost hatten und auch die nächsten Tage vielleicht Frost bekommen. Sonnenschein wegen viel Nebel unterdurchschnittlich und Niederschläge überdurchschnittlich. Das könnte man jetzt subsumieren als Klimawandel. Haben wir ja schon die letzten 10 Jahre, dass wir eigentlich kaum noch mal rodeln können mit Kindern, weil halt eben der Schnee im Tag liegt. Das gilt also auch für unsere Mittelgebirge in Rheinland-Pfalz. Erbeskopf, da hat noch kein Tag Ski und Rodel stattgefunden in diesem Winter. Im Westerwald so 1-2 Tage und es ist auch im Februar jetzt nicht damit zu rechnen, dass sich das grundlegend ändert.
Was bedeutet denn überhaupt ein milder Winter? Also wodurch charakterisiert er sich?
Der charakterisiert sich durch hohe Temperaturen am Tag, also die dann an die 10 Grad im Januar gehen, sage ich mal. Und in relativ milden Temperaturen nachts entweder kein Frost, ja, braucht man auch keine Scheiben zu kratzen am Auto, was draußen steht. Oder auch mal einen Tag dabei mit minus 7,9 Grad, wie ich das eben gesagt habe. Das ist mild. Ich erinnere mich, wohne schon über 40 Jahre hier, dass das Minimum war minus 21 Grad.
Wann
in einem Winter. Ich würde mal sagen, so vor 20 Jahren.
Ja.
Und die ganzen letzten Jahre war also da nichts mehr. Ja. In diesen Regionen, dass man sagt, also es ist richtig eisig kalt draußen, alles zugefroren. Das ist dann nur mal so 2-3 Tage. Und wir haben auch in den letzten Wintern, der letzte Winter, der 23, 24, war noch intensiver, viel Niederschlag. Ja. Sagen die Meteorologen auch voraus, also der Winter wird milder und nasser.
Okay.
Ja, was nicht heißt, dass wir auch mal Trockenperiode kriegen, zeigen die Daten ja auch eindeutig.
Mhm.
Und das hat natürlich Auswirkungen, diese Milderung auf alles, was drum um uns herum wächst, fliegt, krabbelt, die sich dann daran anpassen, so oder so. Ne?
Da werden wir gleich dann bestimmt noch zu kommen.
Ja.
Mir kam jetzt persönlich der Januar aber wahnsinnig kalt vor. Ist das jetzt eine subjektive Sicht oder war der Januar im Vergleich zum Dezember und November schon auch nochmal ordentlich?
Der war dann wieder kälter, der Januar, sicherlich im Vergleich zu Dezember, November, aber auch immer noch wärmer als der Schnitt der letzten 20 Jahre. Also das ist so, das wird immer dann mehr, ne? So mit 0,5 Grad im Schnitt, habe ich jetzt gelesen von der Eifel, im Januar könnte man hier wahrscheinlich auch rauskriegen, auch wenn subjektiv das kalt erschien. Man muss immer auch bedenken, es gibt Wind, ja. Wenn man auf der Höhe wohnt, dann noch mehr Wind und der Wind, der drückt die Feeling-Temperatur, sage ich mal, nennt man Windchill, runter, ja, dann sind es draußen 7 Grad und man geht spazieren und das hat also Wind, dann kommt einem wie plus 3 Grad vor. Ne?
Ja, ja.
Also das ist dann das Subjektive. Objektiv ist das, was gemessen ist und das ist also wärmer als die letzten 20 Jahre. Ne? Es gab sicher auch nochmal in den letzten 3-4 Jahren, müsste man nachgucken, Winter, der noch milder war. Ne? Und die Sonne scheint halt eben jetzt die nächsten Tage auch relativ viel. Das treibt die Temperaturen dann auch hoch. Ne? Auch wenn es nachts dann vielleicht 4, 5 Grad unter Null geht.
They paid paradise and put up a fucking lie. With a pink hotel, a boutique and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? It'd be a paradise and put up a fucking line. They took all the trees and put them in a tree museum, and they charged the people a dollar and a half to see them. No, no, no. Don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? Be a paradise and put up a fucking lie. Hey, farmer, put away your DDT. I don't care about spots on my apples. Leave me the birds and the bees, please. Don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? To be a paradise and put up a fucking lie. And now they pay paradise to put up a fucking lie. One night. I heard the screen door swing, and a big yellow taxi took my girl away. Now don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? To be in paradise, put up a fucking lie. And now, now, don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? To be in paradise, put up a parking lot. Why not? They pay paradise to put up a parking lot. Hey, 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 pay paradise and put up a parking lot.
Gab es in diesem Winter besondere Wetterphänomene, die erwähnenswert sind?
Ich würde mal sagen, Phänomene in der Art, dass wir so Starkregen oder sowas hatten, Temperatur haben wir schon gesagt, gab's das nicht, nein. Mhm. Es war ein durchgehend gleichbleibender, sag ich mal, Winter mit ein paar Spitzen in Temperaturen und ein paar Spitzen bei Niederschlägen. Also Januar Niederschlag, das höchste war Anfang 2., 3. Januar 17 Millimeter am Tag. Das ist schon relativ viel. Mhm. Und ansonsten 1 bis 10. Mhm. Das ist also kein Starkregenereignis. Es war also durchgängig feucht. Und das sieht man natürlich auch in den Wäldern. Ne? Mhm. Auf den Feldern stehen schon mal Wasserpfützen. Werden wir uns in Zukunft mit abfinden müssen. Hat auch durchaus Vorteile, wenn Frühjahr feucht ist. Ne? Mhm. Denken wir mal an Amphibien, die dann ordentlich Wasser haben. Oder auch andere Tiere zum Leidwesen dann vielleicht des Forstes, der dann eigentlich eher auf 2 Wochen gefrorenen Boden setzt bei seinen Arbeiten im Wald. Ne? Das ist halt eben nicht mehr. Ne? Mhm.
Sie hatten eben schon erwähnt, es gibt viele Veränderungen, an die sich die Tierwelt anpassen muss. Können Sie uns da ein paar Beispiele nennen, wie sich das dann auch entwickelt und verändert?
Ich nenne mal ein Beispiel, erstmal der Blick auf die Wiesen, die wir haben. Wenn wir einen kalten Winter haben, sind die im Januar, Februar braun. Mhm. Ja, dann ist also das Obergras abgestorben durch die niedrigen Temperaturen. Und heute wirken alle Wiesen grün. Ja. Und Gras wächst so ab 5, 6 Grad plus. Und die haben also Zuwachs, ja, zur Freude vielleicht von Kühen und Landwirten, die dann im Frühjahr halt eben schon ordentlich Gras auf den Weiden haben, wo sie ihre Tiere rauslassen können. Man sieht, dass Gänseblümchen blühen in den Wiesen. Ja, das ist auch nicht unbedingt wintertypisch. Jetzt schon. Da brauchen wir nur hier drüben auf den Rasen zu gehen. Der ist also gesät mit Gänseblümchen, die dann auch bei 5, 6, 7 Grad wachsen. Ne? Mhm. Und wenn man bei uns in den Vorgarten schaut, da blühen schon seit 2 Wochen die Schneeglöckchen. Ne? Mhm. Es blühen die Winterlinge, die jetzt auch schon warme Temperaturen haben. Andere Arten, die sind noch in der Erde, das kommt dann halt eben auch nachher erst zur Blüte im März, April, wie Tulpen, Krokusse oder Osterglocken. Mhm. Aber daran kann man das erkennen und man kann es auch erkennen, dass manche Sträucher, ich denke jetzt an die Hasel oder Haselnuss, dass die schon so gelblich aussehen.
Mhm. Jetzt hatten Sie eben erwähnt, oder ich hatte es erwähnt, dass Ihre Frau schon die Kraniche hat zurückfliegen sehen, zumindest erste Tiere. Hm. Ist das sehr früh?
Das ist sehr früh.
Weswegen passiert das?
Der Kranichzug ist eigentlich bei uns in der Regel so ab Mitte Februar bis Ende Februar, Anfang März, wo die Tiere dann aus Spanien, wo das Hauptüberwindungsgebiet ist, sich hier hochschaffen, nicht in einem Tag, sondern dann vielleicht 2, 3 Wochen unterwegs sind, auch mit Rast. Wir haben aber das Phänomen, dass einmal in den Ostländern, Brandenburg, Meckbrom oder auch Sachsen, Kraniche überwintert haben. Mhm. Es gab keine dauerhafte Schneelage und dann können die fressen.
Das heißt, sie sind gar nicht weitergeflogen bis Spanien? Okay.
Also oben geblieben und haben jetzt erstmal mit den Ziehenden hier nichts zu tun, weil sie ziehen nicht mehr. Ne? Mhm. Die haben den großen Vorteil, bei Nicht-Schneelage Wintergetreide zum Beispiel zu fressen oder Gras zu fressen. Und haben den großen Vorteil, dass sie jetzt die besten Brutplätze da oben besetzen können. Ne? Mhm. Also das dauert noch 2, 3 Wochen, dann balzen in den genannten Ländern, wo wir gute Populationen haben, die Kraniche, und besetzen dann halt eben ihre Brutreviere. Mhm. Und das, was jetzt hier drüber gezogen ist, das ist jetzt nicht nur das, was meine Frau gesehen hat. Ich habe also auch mittlerweile einige Schwärme gesehen und andere Vogelkundler auch. Das ist der Rückzug vom sogenannten Lac du Der. Mhm. Der Lac du Der ist ein Flachsee in Lothringen. Mhm. Und da haben 30.000 Tiere überwintert. Mhm. Die sind also nicht nach Spanien geflogen, sondern am Lac du Der geblieben. Mhm. Drumherum Landwirtschaft, hatten genug zu fressen. Und die sind jetzt mit den ersten warmen Luftströmungen, wo wir also zum Teil 13, 14 Grad hatten, sind die mitgerissen worden. Mhm. Die warmen Winde kamen aus Spanien. oder sagen wir mal von Südwest, und das ist auch deren Richtung, die müssen ja nach Nordost. Mhm. Und dann hat man hier den ersten Kranichzug gesehen. Mhm. Ja.
Sind die Winde oder die Temperaturen der Anlass für die Tiere?
Das ist beides. Also wenn der Wind von Nord kommt, dann müssen sie gegen anfliegen, mhm. das würden die auch schaffen. Aber die Nordwinde sind im Moment kalt und die Südwestwinde sind mild oder können mild sein. Und dann fliegen sie halt eben mit der milden Luft als Auslöser und dann dem Rückenwind. Ne? Mhm. Und diese 30.000, die haben sich auch reduziert auf 10, da wird immer genau gezählt. Also 10.000 sind am Lac du Der noch. Ja, was heißt, wenn mal wieder Wind kommt aus Südwest, im nächsten 5, 6 Tage nichts erwarten, dann kommt der nächste Schwall an Kranichen. Ne? Und all die jetzt in Spanien sind, in der Extremadura zum Beispiel, diesen Steineichenwäldern überwintern, die sind noch alle in Spanien. Also da dauert noch ein bisschen. Ne? Und die würden auch sicherlich noch 2, 3 Wochen warten, bis sie dann starten. Ne?
Wie sieht das mit anderen Arten aus? Bemerken Sie da auch, dass sich das Flugverhalten, das Zugverhalten verändert?
Andere Arten sind ausgeblieben oder da gewesen. Ich nehme mal den Star. Es gibt das berühmte Lied Amsel, Drossel, Fink und Star, alle Vögel sind schon da. Mhm. Da wird er als vor 50 Jahren als Zugvogel subsumiert. Mhm. Die sind alle hier. Ja, also auch in den Höhenlagen hier geblieben, auch hier in der Scheuner Talaue sind Stare, den ganzen Winter über schon. Mhm. Und die brauchen nicht wegzuziehen. Es ist ja keine Schneelage da.
Weil die Winter milder.
Weil die milder Winter sind. Sie kommen an Regenwürmer zum Beispiel dran, an Schnecken, ja, die also auf der Oberfläche der Wiesen sind und haben keinen Nahrungsmangel. Gehen natürlich auch an Futterhäuser. Das machen sie hier auch, fressen auch schon mal was anderes. Was ausgeblieben ist, interessanterweise, ist zum Beispiel die Wacholderdrossel. Wacholderdrossel ist hier Brutvogel, vereinzelt, im Winter Wintergast, auch in großen Mengen oft auf Wiesen, Feldern, fressen so die letzten Äpfel gerne auf, die wir zum Beispiel auch hier liegen gelassen haben. Die hat keiner gefressen, weil es sind keine da. Fragt man sich natürlich, wo sind die? Sind die weg, ausgestorben, sonst wo geblieben? Die kommen auch aus Nordosten, Nordosteuropa, zum Teil aus Polen und den Ostländern. Und die sind alle in Norddeutschland hängen geblieben. Ja? Also die sind gar nicht jetzt weiter in die Mittelgebirgsregion gezogen, weil Norddeutschland war schneefrei. Mhm. Ja? Und warum sollten die weiterziehen? Also wenn man dann auf aktuelle Karten guckt, wo sind Wacholderdrosseln in Deutschland, dann sieht man die in Norddeutschland. Das ist so eine ähnliche Art als der Erlenzeisig, der auch hier Wintergast ist. Wir haben genug Erlen, da fressen die auch dran. Mhm. Der ist hier auch kaum zu beobachten, diesen Winter. Ne?
Ist das jetzt nur diesen Winter so oder ist das schon seit Jahren?
Das ist diesen Winter so. Nee, das ist also diesen Winter so. Ja. Wir haben ja oft auch Schneelagen in Norddeutschland mit so 10 cm mal 2 Wochen oder 10 Wochen oder 10 Tage. Und dann müssen die weg, ne? Da kommen sie ja nicht an den Boden dran. Und dann hat man dann hier Schwärme, 30, 40, 50, 60, alles ausgefallen in diesem Winter. Ne? Das kann nächsten Winter wieder anders sein. Ne? Es fehlen auch eine ganze Reihe Wasservögel, nicht unbedingt jetzt hier in der Region, da wo sie überwintern, Oberrhein oder auch im mittelrheinischen Becken. Die sitzen auch woanders. Ne? Die Westerwälder Seenplatte war kurzfristig zugefroren. Ja, das haben die Tiere weitestgehend ausgehalten und sind da geblieben. Da müssen die nicht ins Rheintal fliegen. Mhm. Oder auch die ganzen Seen in Mecklenburg-Vorpommern, die sind voll mit Wasservögeln. Mhm. Auch Gänse sind da. Die haben keine Not, jetzt hier hinzuziehen. Mhm. Das kann im nächsten Winter anders werden. Das könnte auch theoretisch jetzt noch anders werden. Wenn jetzt ein Kaltlufteinbruch käme mit viel Schnee in Norddeutschland, dann würden die Kraniche sich zum Teil wieder abmachen und wieder zurückziehen,
das wo dann Leute anrufen,
Leute anrufen und sagen dann, es war Kranichzug, aber die sind wieder weggezogen oder was? Das gibt's dann auch im Februar noch, ne?
Ja.
Aber nicht nach Spanien, dann ist so Frankreich Ende, dieser berühmte Lac du Der, der wird dann so der Platz sein und dann geht's dann wieder in die andere Richtung. Mhm. Ist im Moment aber nicht zu erwarten. Ne? Wir haben keinen Schnee und es ist, wie wir ja festgestellt haben, relativ mild.
Ja. Wie sieht das mit Arten, auch Pflanzenarten aus, die sich nicht so gut anpassen können? Sehen Sie da Probleme bei bestimmten Arten?
Also ich sehe jetzt erstmal hier direkt keine Probleme. Es gibt aber Entwicklungen, die man so sieht. wenn man sich Wald und Umgebung anschaut, eine Pflanze, die vom milden Klima profitiert, von den milden Wintern, die früher wahrscheinlich mehr abgestorben ist, ist zum Beispiel Efeu. Mhm. Eine Pflanze, die jeder kennt, wächst fast an jedem Baum. Ich übertreibe das jetzt mal ein bisschen. Wenn man sich den Burgberg Nassau anschaut oder auch andere Ecken, dann windet sich das die Bäume hoch, auch mit Gewicht, ne? Und umfallenden Bäumen. Mhm. Und Efeu profitiert von nicht erfrieren. Mhm. Es gibt eine andere Pflanze, das ist die Brombeere, die sich auch ausbreitet. Mhm. Es gibt eine andere Pflanze, der Ginster, das ist ein Strauch, der so grün aussieht, manchmal ganz braun ist im Frühjahr, wenn Frost ist. Alles ist also richtig fettgrün und profitiert davon. Das sind langsame Entwicklungen. Es gibt im Wald eine Pflanze, die auch in den Vorgärten ist, das ist Ilex, Stechpalme. Die hat also rote Beeren und so stachelige Blätter.
Ja.
Und die breitet sich zum Beispiel bei uns im Wald aus. Mhm. Ja, also ganz, das kriegt man gar nicht so mit.
Nee.
Fällt auch nicht auf, kommt aber immer mehr, wenn man da ein Auge für die Pflanze hat. Die ist im Winter auch grün.
Ja.
Und man, die Botaniker sagen, das ist eine atlantische Pflanze. Die hat eine atlantische Verbreitung. Also ich sag mal England, Benelux, Frankreich, Nordwestfrankreich. Das ist so die Hauptverbreitung. Und bei uns so, also in Mecklenburg-Vorpommern gibt es kein Ilex. Ja? Und in Hessen auch schon kaum noch. Im Westen Deutschlands schon viel, ne? Auch in den Wäldern sehr prägend. Das kommt bei uns jetzt hier auch. Also Ilex-Prognose bei diesen klimatischen Veränderungen, den milden Wintern, wird also Ilex sich stark vermehren. Geht über die Bären und Vögel, die das fressen. Und wird also eine typische Art unserer Wälder werden, ist jetzt weiter kein Problem, weil die ja nicht so groß wird, schlingt sich auch nicht irgendwo hoch und ist eine Bereicherung, muss man sagen. Aber atlantisch nimmt alles zu, ne?
Ja.
Das muss man so sagen.
Ja, also dass wir quasi atlantisch beeinflusst sind.
Wir werden atlantisch beeinflusst. Wir sind hier so zwischen Atlantik schon immer gewesen und kontinental. Kontinental ist kalt, viel Schnee. Ja? Typisches Land wäre Ungarn zum Beispiel oder Tschechien, wo es immer kälter ist als bei uns. Aber das verschiebt sich, ne? Mit den Auswirkungen auf Pflanzen, von denen ich jetzt ein paar genannt habe. Es gibt noch eine ganze Reihe mehr, die das auch so zeigen. Waldrebe zum Beispiel, so eine Schlingpflanze, sieht man jetzt im Moment so graue Früchte, die krabbelt auch so die Bäume hoch und die hat auch gewaltig zugenommen. Ne?
Not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. To explain, when I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. not time to make a change. Just sit down, take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. All the times that I've cried, keeping all the things I knew inside. It's hard, but it's harder to ignore it. If they were right, I'd agree. But it's them they know, not me. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go.
Sie haben hier neben sich zwei gelegen.
Ja, genau, habe ich zwei gelegen.
Können Sie erklären, was es damit auf sich hat?
Ja, die habe ich gestern mitgenommen, so zwischen Hamburg und Nassau.
Ja.
Und das sind Zweige, da sind erstmal keine Blätter dran. Das ist ja durchaus typisch bei uns im Winter. da sind so Würstchen dran, ja. Also der Fachbegriff wäre Kätzchen.
Ja.
Sind zwei, ist ein Strauch, den ich jetzt hier in der Hand habe, der zum Teil schon ganz gelb aussieht, wo diese Kätzchen schon dreimal so lang sind und Blütenstaub fallen lassen. Mhm. Und das im Januar.
Yeah.
Ja. Und das ist die Hasel, also die Haselnuss. Überall, wenn man so in die Hänge schaut, an Straßenrändern auch, fängt das jetzt an, so gelb zu werden. Und wenn dann ein warmer Tag ist, mit ein bisschen Wind, trocken, sollen schon 12, 13, 14 Grad sein, dann sind die Kätzchen groß, fällt der Blütenstaub raus und fällt dann auf kleine, also wo der Blütenstaub raus ist, sind die männlichen Blütenteile, auf kleine, ja, Knospen. Ich zeige Ihnen das jetzt mal hier, wenn Sie gute Augen haben, dann sehen Sie auf dieser Knospe so ein bisschen rot.
Yeah.
Ja, und das ist die weibliche Blüte, die wird noch größer, da muss der Blütenstaub hin und Betreiber ist der Wind. Und die andere Pflanze, und das ist also jetzt sehr früh, ne, dass das jetzt schon anfängt.
Wann passiert das normalerweise?
Das ist normalerweise so 2-3 Wochen später. Ne? Mhm. Und die habe ich also jetzt bewusst abgemacht, wo sie noch nicht ganz gelb sind. Also die gehen noch auf, 2 Tage hier im Zimmer. Mag meine Frau nicht, weil Pollen für manche Leute so ein bisschen unangenehm ist. Ne? Deswegen waren die auch die Nacht draußen. Ich habe sie jetzt nicht aufgehen lassen. Das habe ich geholt gestern noch an der Lahn.
Ja.
Typischer Baum so der Bäche und Flüsse. Das ist eine Erle, genau eine Schwarzerle. Da sitzen auch so Kätzchen dran.
Ja, nur größer.
Und wenn man hier, die sind ein bisschen größer, und aber auch schon am Aufgehen. Ne?
Mhm.
Das heißt also, die Erle wird bei uns, so, wenn das Wetter so bleibt, im Februar blühen. Das ist einer, der normal im März geblüht hat. Ne? Und auch da haben wir die männlichen Blüten, das sind diese Kätzchen mit Blütenstaub, auch schon aggressiver für Allergiker als jetzt hier unsere Hasel. Und dann, wenn man so guckt, sind hier so kleine Blüten dran, ne, die so wie kleine Kätzchen aussehen. Das sind dann die weiblichen Blüten, da muss der Staub dann drauf, auch der Wind macht das. Und dann kommen dann halt Erlensamen raus, die dann von Erlenzeisigen anderen Vögeln gern gefressen werden oder eben rausfallen. Neue Erlen bilden. Sehr früh, 2-3 Wochen früher. Und der nächste, der dann kommt, da habe ich jetzt nichts mitgebracht, der normalerweise so um den 20. April geblüht hat, das ist die Birke.
Ja.
Noch allergiger, also die Samen sind noch kräftiger und für Allergiker unangenehm. Die wird jetzt dieses Jahr auch schon im März blühen.
Mhm.
Also das verschiebt sich alles nach vorne. Ne?
Verlängert sich dann die Zeit, in der die Bäume blühen? Oder verschiebt sie sich einfach nur nach vorne?
Die verschiebt sich nach vorne.
Ja.
Das gilt nachher auch für andere Bäume.
Ja.
Blühen ja mehr Bäume noch.
Ja.
Wie zum Beispiel die Fichte und die Eiche und die Buche.
Mhm.
Jahrweise unterschiedlich. Verschiebt sich nach vorne. Und die Fruchtreife ist dann auch früher.
Mhm.
Also die Haselnüsse, die dann hier an dem Zweig entstehen, die sind dann schon so im August reif. Es waren sonst so eigentlich Früchte des Septembers. Ne?
Ja, ja.
Und da müssen natürlich auch alle die davon profitieren, die müssen dann da sich anpassen. Ja? Also Bucheckern von der Buche, wichtige Nahrung für viele Vögel, ne? Die sind dann also schon früher da. Ne? Mhm. Und die Eichhörnchen müssen früher sammeln, ne? Dass sie ihre Depots anlegen. Also das verschiebt sich schon deutlich. Ne? Ja. Hat aber auch Nachteile. Die Obstbäume blühen auch früher. Mhm. Ja? Also das ist dann so schon manchmal so Anfang Mitte April mit Apfelbäumen. Ja. War sonst immer Ende April. Mhm. Und da kann es Nachtfröste geben, das hat es zum Beispiel im letzten Jahr gegeben in manchen Ecken. Mhm. Und dann ist also die Blüte hinüber. Mhm. Die sind relativ unempfindlich, würde ich mal sagen. Also wenn wir jetzt blühende Hasel haben und es gibt minus 10 Grad noch, dann sind die Blüten auch im Eimer und weg, abgestorben. Und bei Obstbäumen ist das also für den, der jetzt von lebt, ich lebe jetzt nicht von meinen Obstbäumen, nutze die ein bisschen, aber die davon leben, die haben schon Probleme damit. Ne? Und das nimmt zu. Ja? Also diese Kaltluftentwicklung, dann mal so ein, zwei kalte Nächte mit minus 3-4 Grad in der Obstblüte, so Mitte Anfang, Mitte April, sind ein Problem. Ne?
Ja, ich kenne es jetzt tatsächlich nur von unserer Magnolie im Vorgarten, die wunderschön anzusehen ist, wenn sie blüht, aber die auch sehr früh geblüht hat in den letzten Jahren. Und dann kam der Frost und dann war alles
braun. In einer Nacht ist das dann alles, weg. Ja. Das weg. Muss man dann sehen. Also die Milderung ist nachvollziehbar, aber es gibt Ausrutscher, ne, wie man dann so an der Blüte sieht. Ne.
Macht Ihnen das persönlich Sorge, diese Entwicklung?
Das macht mir erstmal keine Sorgen, was jetzt die Anpassung jetzt von Fauna und Flora anbelangt. Die Tiere kommen da relativ gut mit klar. Eisvogel hat keine zugefrorenen Gewässer, kommt immer an Fische dran. Rotkehlchen, Zaunkönig, das sind alles so Arten, die so in dem atlantischen Bereich vorkommen. Heckenbraunelle, die haben da überhaupt keine Probleme mit, die passen sich an, ist eher vorteilhaft für die. Ne? Es gibt aber auch Arten, die da drunter leiden. Also es gibt Arten, die brauchen kühl, feucht, leben jetzt nicht unbedingt hier im Weinbauklima von Lahn und Rheintal und Mosel, sondern eher im hohen Westerwald. Und die haben dann auch eine Klimaerwärmung. Ja? Und die brauchen kalt für die Eientwicklung bei Schmetterlingen oder um mal eine Pflanze nimmst, die Annika, die da im Westerwald noch wächst, das ist ein Kaltluftkeimer. Ne? Der muss also erstmal einen Frost kriegen, wenn der ausfällt, keimt nichts. Und da wird es Verschiebungen geben, dahingehend, dass die Arten dann verschwinden.
Okay.
Ja, das muss man so sehen. Das ist hier sicherlich auch so, dass Arten verschwinden oder von anderen erdrückt werden. Ich denke jetzt mal an Efeu oder an Brombeere oder an die Waldrebe, die dann einfach andere Arten überwachsen, die sehen dann den Himmel nicht mehr und keimen dann nicht mehr und verschwinden dann bei uns.
Wie sieht das denn eigentlich mit Schädlingen aus? Da wird ja auch oft gesagt, wenn die Winter sehr, sehr kalt sind und streng, ist das eher positiv, dass dann im nächsten Jahr nicht so viele Schädlinge zu finden sind. Ist das tatsächlich so?
Das ist zum Teil nicht so, eher im Gegenteil.
Okay.
Muss man aber differenzieren. Also sagen wir mal, Schnecken in unserem Garten, die uns vorher schon viel Stress gemacht haben, die haben eine gute Chance zu überwintern. Ja, also die werden jetzt in voller Macht da sein. Die Eigelege sind nicht verfroren. Ja, also die profitieren davon.
Ja.
Und Schmetterlinge zum Beispiel war in den letzten Jahren ja rar aus unterschiedlichsten Gründen, vielleicht auch aus klimatischen Gründen, mögen feucht nicht, ja, hat was mit Verpilzung zu tun, überwintern ja selten als Schmetterlinge, als Ei, als Puppe, als Raupe, ja, verpilzen dann oder sind halt eben auch im Winter aktiv, ja, verlieren Energie, schlüpfen dann schlecht. Ne? Also Schmetterlinge haben es gerne oder andere Insekten gerne kalt, knackig. Ne? Keine hohe Feuchtigkeit, keine Verpilzung. Und das ist jetzt für die schlecht. Ja, also wird man sehen, wie das mit Zitronenfalter nachher ausgeht und anderen Arten wie Holzbiene oder sowas, ob die gut fliegen oder weniger gut fliegen. Ne? Also es sind nicht alle Arten, die jetzt vom Klimawandel profitieren, nur wir halten den jetzt erstmal so nicht auf. Da muss politisch, weltpolitisch was passieren, um das zu reduzieren. Und die Arten, die kommen damit klar oder auch nicht klar. Also man kann jetzt nicht sagen, Klimawandel killt Arten. generell, es wird immer weniger. Das wird oft so argumentiert, das stimmt nicht. Ne? Es gibt Verschiebungen und manche Arten, die verschwinden dann und andere kommen neu. Ja? Wenn man mal an eine Heuschrecke denkt, die Gottesanbeterin, die sich hier ausbreitet, also rasant, eine Art ist, wo man früher ins Mittelmeer gefahren ist, um die zu sehen. Ne? Das, die kann man jetzt hier sehen. Ne? Und das sind zum Beispiel Entwicklungen, die haben wir dann. Andere Arten, die im Sommer feucht brauchen. Ja, gibt da so Sumpfgrashüpfer, heißt die, das kleine Insektchen. Die finden sie kaum noch. Ne? Da ist es dann mal 3 Wochen trocken im August, kein Niederschlag. Dann sind die Larven alle weg. Ne? Das halten die nicht aus. Ne? Also es sind Verschiebungen. Bei Insekten geht das schnell. Bei uns Menschen geht es Gott sei Dank langsamer. Wir müssen dann auch gucken, wie wir uns da drauf mal einen Hut aufziehen im Sommer, wenn es dann halt eben sehr lange heißt. Aber wir fallen jetzt nicht alle tot um. Ne? Es ist schon eine Beeinträchtigung, die vielleicht noch intensiver wird. Aber ich sehe es im Moment also gelassen, muss ich sagen.
Wenn Sie sagen, die Blütezeiten beispielsweise, die verschieben sich, dann müssen wir doch auch, wenn wir im Garten arbeiten, ein bisschen früher, ein bisschen später anfangen. Vielleicht können Sie uns sagen, was steht denn jetzt eigentlich im Februar, März so als nächstes an?
Ich habe mich gestern geistig mit den ersten Salatpflanzen befasst. Ja. Soll ich schon mal setzen, soll ich nicht setzen? Dann kamen jetzt Meldungen über die nächsten 2 Wochen, wo es nachts Frost gibt, habe ich es eingelassen. Aber ansonsten ist das früher möglich. Ne? Also man kann dann früher anfangen und Salat an geschützten Ecken vielleicht erstmal überdeckt mit einer Folie oder sowas. Das ist durchaus möglich im Februar. Das war früher halt eben im Gewächshaus im Februar möglich oder halt eben im April. Ne? Und so sind auch die Pflanzen in den Zentren, Gartenzentren früher verfügbar. Ne? Man tut gut dran, auch das eine andere früher zu ziehen. Wir ziehen hier unsere Tomatenpflanzen weitestgehend selbst. Also noch sind hier keine, aber das fängt so Mitte Februar an. Früher war es Anfang März. Muss man aber immer gucken mit dem Auspflanzen, dass man das nicht zu früh macht. Die Tomaten werden zum Beispiel sehr frostempfindlich und die würde ich also nicht vor den sogenannten Eisheiligen raussetzen. Die sind dann so Mitte also Mai. Ja, und da kann es also alle hinwegraffen, wenn es dann Frost gibt. Ja. Man kann das auch nicht immer alles sichern. Was die Entwicklung im Garten anbelangt, die Erfahrung zeigt, zum Beispiel Kohl mag also Hitze nicht, dass man also entweder früh reingeht mit Kohl, also den schon im März pflanzt, erntet ihn im Juni ab, im Hochsommer ganz schlecht für Kohl und setzt dann nochmal im Spätsommer und erntet dann von mir aus im Dezember. Ja, also wir haben noch Grünkohl draußen, ist jetzt natürlich frostresistent, Palmkohl haben wir draußen, auch Endivien noch, die können wir ernten, sie nicht verfroren, wir haben sie mal abgedeckt eine Nacht lang. Wir haben auch noch gelbe Rüben im Hochbeet, ne, die sind auch nicht verfroren, die kann man alle noch ernten. Ne. Das war früher, war das kritisch. Es gibt hier den Michelsmarkt, erinnere ich mich an die Kindheit. Das war so immer das große Festival hier in Nassau, so Ende September. Da war der Garten umgegraben, da stand dann nichts mehr. Das war alles mit nach Hause geholt oder gegessen, eingeweckt, eingekocht oder wie auch immer. Ist heute ganz anders. Ne. Sie können also ernten. So Lauch haben wir noch draußen stehen. Gut, der ist auch relativ wintertolerant und frosttolerant. Sie können also ernten frisch noch im Januar, Februar gegebenenfalls. Ne. Und dann schon wieder neu pflanzen.
Ja. Das klingt nach einer Menge Arbeit, die auch Sie jetzt
wieder vor sich haben. Das ist natürlich Arbeit, einmal, wenn man es das so macht, dass man von den eigenen Produkten leben will. Und man muss sich umstellen. Ne? Es gibt dann eher so ein bisschen Zurückhaltung bis auf Gießen im Sommer, im Hochsommer. Und dann wieder geht es im Herbst dann wieder neu los. Ne? Auch Äpfel werden früher reif, ne? Wenn die Blüte klappt. Dann haben wir also Ende Juli sind die ersten Äpfel da, die man ernten kann. Das war früher auch im August erst.
Herr Braun, vielen, vielen Dank für Ihre Einschätzung und Ihr, wie immer, unerschöpfliches Naturwissen, das ich heute ein wenig anzapfen durfte.
Ja, hat mir Spaß gemacht und sollen viele Leute hören, wie es so ist.
Darüber würden wir uns freuen. Danke Ihnen.
Gut. So.
So, das war definitiv das richtige Schlusswort für den heutigen Podcast, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Kommende Woche hören wir Künstlerin und Kunsttherapeutin Lisa Zanutto aus Bad Ems. Glück in Farben ist ihr Motto. Sie sagt, Glück ist nicht immer greifbar, aber es kann sichtbar gemacht werden. Was das für uns bedeutet und wie wir durch Kunst selbst Glück greifbar machen können, kommende Woche im Hörmal. Bis dahin, bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.